Wow, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier in unserer Celebration, live vor Ort oder online. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Vision für das, was du die meiste Zeit in deiner Woche tust. Was ist das? Arbeiten. Richtig. Heute geht's um Vision für deine Arbeit. Wer braucht Vision für seine Arbeit? Okay, wer hat schon Vision für seine Arbeit? Sehr gut, okay, dann könnt ihr jetzt wieder gehen. Genau, aber das Ding ist, hey, ganz oft gehen wir in Arbeit rein und haben gar keine Vision dafür. Wir haben gar kein Bild dafür, für das, was Gott eigentlich vorhat, weil, das will ich dir zusprechen, Gott hat was vor mit dir, auch auf deinem Arbeitsplatz. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn rum und sag einfach mal, Gott hat was vor mit dir. Sehr gut, super. Jetzt dreh dich mal zu deinem anderen Nachbarn, der deine zweite Wahl ist, und sag ihm auch, hey, Gott hat was vor mit dir, auch mit dir. Sehr gut. Hey, Gott hat was vor mit dir. Wirklich, Gott hat was vor mit dir bei deiner Arbeit. Gott will nicht, dass du 40 Stunden die Woche einfach nur abhängst, ohne einen Impact zu haben dort, wo du bist. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber Gott hat dich gesetzt an diesem Ort, wo du stehst. Und die Frage ist, wie nehmen wir Arbeit eigentlich wahr? Ich glaube, in Deutschland gibt es so zwei Richtungen, wie wir die perfekte Arbeit definieren. Das eine ist, so die eine Gruppe von Leuten sagt, ja, also eigentlich würde ich gern mit 30 in Frührente gehen, oder? So Frührente mit 30, Arbeit ist eigentlich eher so ein Übel, ich nehme das halt mit und versuche so viel wie möglich Geld reinzukriegen, damit ich mit 30 aufhören kann, wieder zu arbeiten. Das ist so die Flucht aus dem Arbeitsleben heraus. Arbeit macht mir keinen Spaß, Arbeit hilft mir nichts, ich will einfach nur raus und will endlich Füße hochlegen und Rente genießen, oder? Wer ist da mit dabei? 30, mit 30 Rente? Super, sehr gut. Ich bin leider über 30 und das ist noch nicht passiert, es tut mir leid. Ich gehöre eher zur zweiten Gruppe, die sagt, hey, eigentlich habe ich einen Job, der mich total erfüllt, der mir total viel Spaß macht. Ich liebe es, hier im ICF unterwegs zu sein. Ich liebe es, hier als Pastor mit dabei zu sein. Ich liebe es, mich um Menschen zu kümmern. Ich fühle mich total in meinem Sweet Spot. Und vor ein paar Monaten hatte ich dann ein Coaching mit der Christina. Und die Christina hat mir eine Frage gestellt, und zwar, hey Chris, was wäre, wenn du von heute auf morgen nicht mehr hier arbeiten würdest? Und plötzlich habe ich gemerkt, wie in mir drin alles zerbricht. Ich so gedacht habe, boah, krass, wer bin ich eigentlich ohne diesen Job? Also wenn ich nicht mehr Pastor bin, wenn ich nicht mehr hier mit dabei bin, wenn ich nicht mehr hier in der Kirche mitarbeiten würde, wer wäre ich dann noch? Und ich habe gemerkt, dass meine Identität ganz eng an meinem Job dran hängt. Und ich habe gemerkt, dass ich es gar nicht mehr voneinander trennen konnte und dass ich nicht mehr einfach nur der Christ bin, sondern ich bin, was ich tue. Mein Tun definiert mein Sein. Und ich habe gemerkt, ich muss mich davon loslösen. Und dann bin ich in einen Prozess gegangen, um mich davon loszulösen und zu sagen, nee, ich bin nicht mein Job, sondern meine Identität hängt in Gott. Und ich habe mich gefragt, was ist denn dann meine göttliche Identität? Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Und Johnny, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Ich habe gerade noch ein bisschen Identitätsschwierigkeiten. Wer bin ich denn eigentlich?
Chris, so gute Frage. Vielen, vielen Dank, dass du so ehrlich bist. Weil ich glaube, das ist eine Frage, mit der können wir eigentlich viel anfangen, oder? Ich bin nicht, was ich tue. Das sagt sich immer mega einfach, bis es dann zu so einer Situation kommt, wie beim Chris gerade. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist das, was du tust, gar nicht dein Job, sondern irgendwie Kinder großziehen und dann sind die Kinder plötzlich aus dem Haus und plötzlich ist die Frage da, oder? Wer bin ich eigentlich? Es geht so schnell und es kann so fragil sein, wenn wir unsere Identität koppeln an das, was wir tun und das dann so schnell weg. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen irgendwie unsere Identität, wer wir sind, festmachen können an etwas, was bleibt und was besteht über das, was wir tun, hinaus. Und eine super Möglichkeit und ein super Ort, wo wir das finden können, ist in der Bibel. Denn was Gott sagt, das besteht und es besteht auch länger. Und lass uns mal reingucken gemeinsam. Wir gehen ganz am Anfang in die Bibel, Schöpfungsgeschichte, der Mensch wird geschaffen. Und wir lesen, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Ihr Lieben, ihr seht schon, hier wiederholt sich was und wenn sich was wiederholt in der Bibel, ist es wichtig. Ich will dir das erstmal zusprechen. Hey, jeder Mensch und auch du, wenn du hier gerade hier bist, wenn du gerade zuschaust von zu Hause, wo auch immer du bist geschaffen als Ebenbild Gottes. Und das ist total krass, weil manchmal denken wir irgendwie, ja gut, die Bibel, was die so sagt, das ist vielleicht ja einfach lang her und so, gerade in der Gesellschaft sagt man antikes Märchenbuch, was auch immer. Diese Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott prägt zutiefst heute noch unsere Gesellschaft und unsere Kultur und wie wir auf den Menschen blicken. Ja, das Wort Identität selber, ich habe es euch mitgebracht, ist eigentlich ein lateinisches Wort oder kommt aus dem Lateinischen und ist abgeleitet von dem Wort idem, was bedeutet eben dasselbe. Ja, eben dasselbe, Ebenbildlichkeit ist das Wort für Identität. Und das ist total krass, weil wenn jeder Mensch, erstmal egal was er tut und wie er sich verhält, ein Ebenbild Gottes ist, dann gibt es jedem Menschen grundsätzlich erstmal eine Würde, und zwar eine gottgegebene Würde. Das ist übrigens der Grund, warum sich zum Beispiel Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar hier in Deutschland, davon ableitet. Es bezieht sich auf die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott. Oder die Menschenrechte, wie wir sie heute kennen, sind übrigens keine Erfindung der griechischen Philosophie oder irgendwie von schlauen Denkern, sondern kommt aus der Bibel. Ja, große Philosophen, die selber mit dem Glauben nichts zu tun haben, Habermas zum Beispiel, haben das anerkannt. Die Menschenrechte in ihrer heutigen Form beziehen sich übrigens auf das, die Ebenbildlichkeit Gottes aus der Bibel. Das ist übrigens der Grund, auf die Kirche wird ja immer geschimpft, ne? So Mittelalterkirche und so, was die da alles Schlimmes gemacht haben. Die Kirche hat Jahrhunderte vor jeder anderen Bürgerrechtsbewegung oder sonst was gefordert, dass beispielsweise die Sklaverei abgeschafft werden muss. Eben deswegen, weil sie gesagt haben, wenn der Mensch Ebenbild Gottes ist, ist es nicht in Ordnung, ihn zu versklaven. Ja, so viel dazu. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, du bist heute hier, du bist Ebenbild Gottes. Und wir lesen weiter, wenn wir dann nochmal zurückgehen in diese Stelle, dass wir ja auch noch geschaffen sind zu herrschen. Und es ist total spannend, weil das Wort für Ebenbild, was hier im Urtext verwendet wird, habe ich euch auch mitgebracht, ist Selem Elohim. Haben wir das hier auf dem Ossi? Diese kleine, ja genau. Selem Elohim, Gottes Ebenbild. Ja? Das ist eine Wortkombination, die nicht zufällig ist, sondern die im antiken Nahen Osten nur, und zwar ausschließlich nur verwendet wurde, wenn man von Königen oder Pharaonen gesprochen hat. Deswegen das mit dem Herrschen gerade. Das heißt, du bist nicht nur ein Ebenbild Gottes, sondern du bist auch noch königlich in dem. Und das ist total krass. Und jetzt haben wir oft ein Problem damit, wenn wir darüber reden, dass wir irgendwie herrschen. Und berechtigterweise, ich verstehe den Punkt zu sagen, naja, die Menschen und das Herrschen über die Schöpfung funktioniert ja nicht so wahnsinnig gut. Ne? Ja, Umweltzerstörung, da wo Menschen herrschen, haben wir Kriege und Diktaturen und die Tiere sterben aus. Und es stimmt, es funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Aber die Frage ist, was hat Gott sich eigentlich ursprünglich dabei gedacht? Weil der Mensch, der da geschaffen wird, der da beschrieben wird, wird reingesetzt, nicht irgendwo hin, sondern in den Garten Eden, in das Paradies. Und in diesem Paradies lebt der Mensch in enger und in liebender Beziehung mit Gott. Ja, das ist dieses Symbol des Herzens, was ich dir mitgebracht habe. Gottes Wunsch für den Menschen und für dich und mich war immer schon, dass wir in enger, liebender Beziehung mit Gott leben. Und wenn wir das tun, dann blüht unser Leben auf und sogar unser Umfeld blüht auf dadurch. Und das Problem ist aber von uns Menschen, und das ist nicht ein Problem von Adam und Eva, sondern was wir alle kennen, wir leben nicht immer in liebevollem Einklang mit dem Willen Gottes und nach seinen guten Plänen. Und was passiert, wenn wir das nicht tun, ist, dass Zerstörung reinkommt in unser Leben. Ja, ich habe schon zerstört mit meinen Worten, wo ich Beziehungen zerstört habe, wo ich Menschen verletzt habe. Und das ist leider was passiert. Und früher oder später zerstört sich alles um uns rum. Und das Krasse ist, Freunde, dass Gott immer die Sehnsucht hatte, trotzdem, trotz dessen, dass wir so oft unsere eigenen Wege gehen, dass er eine liebevolle Beziehung mit uns trotzdem haben kann. Und deswegen gibt er seinen einzigen eigenen Sohn, Jesus Christus, ans Kreuz. Der für alle Verfehlungen, für alles, was wir irgendwie verbockt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, ans Kreuz geht. Das ist dieses Symbol, dieses Kreuz. Er ist für dich und für mich gestorben. Und dann haben wir dieses Fragezeichen, weil das ist die Frage, die sich an uns stellt. Hey, willst du das? Willst du annehmen, dass Jesus dein Retter ist? Willst du ihn als König annehmen und wieder in dieser liebevollen Beziehung mit ihm leben und ihm vertrauen, dass dein Leben dann zum Aufblühen kommt? Weil ihr Lieben, wenn du das tust, wenn du diese Entscheidung triffst, dieses Kreuz anzunehmen und Jesus als Retter anzunehmen, dann bist du nicht nur Ebenbild, nicht nur königlich, du wirst zu einem Kind Gottes. Und das ist deine Identität, eine, die dir niemand nehmen kann. Und das Krasse ist aber, dass wir ja, habe ich euch gerade gezeigt, berufen sind zu herrschen. Und wenn wir herrschen sollen und wir sind in den Garten reingesetzt, ist doch die Frage, okay, was ist es mit dem Garten und was sollen wir da genau tun, Chris? Was hat es mit dem Garten auf sich und warum siehst du so wunderbar aus?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe gut aus, weil ich Gärtner bin. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, aber Gott hätte ja am Anfang der Schöpfung auf jede Art und Weise auf die Welt kommen können. Also er hätte kommen können, er hätte sagen können, ich komme als Herrscher und ich zauber mir da schnell ein Schloss hin und dann komme ich in dieses Schloss rein. Oder ich komme auf einer Wolke rabgeflattert und dann kommen da Diener und die bringen mir Träubchen und ich werde gefüttert. Und so hätte ja Gott kommen können. Aber Gott kommt auf diese Welt als Gärtner. Er kommt als Gärtner in diesen Garten rein. Und er fängt an, diese Welt zu bebauen. Und dann hätte er den Menschen ja mit so einem Fingerschnipsen schaffen können. Zack, und der Mensch ist da. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat die Erde genommen und hat aus Erde den Menschen geformt und hat ihm dann Leben eingehaucht. Das ist die Art und Weise, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen aus dieser Erde. Er hat dich einzigartig und wunderbar designt. Und das Spannende ist, deshalb, weil du so einzigartig gemacht bist, hast du irgendwie dieses Verlangen in dir drin, diese Sehnsucht in dir drin, etwas Größeres zu tun. Ich glaube, das kennt jeder von uns, irgendwie irgendwas zu tun, was uns übersteigt. Das kennen auch große Denker und große Menschen der Gesellschaft. Zum Beispiel Eleanor Roosevelt hat gesagt, das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann, ist die Gelegenheit, etwas Bedeutsames zu tun. Oder Martin Luther King, jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas Bedeutsames zu tun. Etwas, das die Welt ein kleines bisschen besser macht. Oder Albert Einstein, der Sinn des Lebens besteht darin, etwas zu finden, das größer ist als man selbst. Und sich dafür einzusetzen. Du merkst, jeder dieser Menschen, ob Christ oder nicht Christ, hat das Gefühl in sich drin, ich bin für was Größeres bestimmt, für irgendwas, was außerhalb von mir steht. Und die Frage ist, was ist das genau? Lass uns doch mal in dieses Gartenbild einsteigen, weil wenn wir in die Bibel reinschauen, ganz an den Anfang, dann heißt es dort in 1. Mose 1, 28, und Gott segnete sie, also Adam und Eva, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst oder liest. Das Spannende ist, ein Vers davor ist diese ganze Geschichte mit der Ebenbildlichkeit. Und plötzlich, ein Vers danach, kommt dieser Berufungsmoment. Und du merkst, es hängt eigentlich ganz eng miteinander zusammen, weil du bist nicht, was du tust, sondern zuerst bist du. Du bist Kind Gottes. Das ist deine Identität, Ebenbild Gottes. Und in deiner Identität als Kind Gottes kommt dann deine Berufung. Und deshalb hängt es hier so eng miteinander zusammen. Du hast eine Berufung als Königskind. Und das kannst du nicht voneinander trennen. Du kannst nicht Königskind sein, ohne königlich zu herrschen. Du kannst aber auch nicht königlich herrschen, ohne Königskind zu sein. Das funktioniert nicht, weil deine Berufung an deiner Identität hängt. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt hier nochmal in diesen Vers reinschauen, es ist ja interessant, dass hier steht herrschen. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort magst, ob das dein täglicher Sprachgebrauch ist. Ich rede nicht so gerne über herrschen, weil das ist ein komisches deutsches Wort. Wir mögen Herrscher nicht so sehr. Aber das Ding ist, wir übertragen das dann einfach so über ein paar tausend Jahre auf unsere Kultur und sagen, ja okay, im 21. Jahrhundert bedeutet herrschen, tyrannisieren. Deshalb ist es kein cooles Wort und deshalb triffst du eine von zwei Entscheidungen. Entweder du sagst, puh, das ist veraltet, brauchen wir nicht mehr. Also tyrannisieren müssen wir hier niemanden, deshalb streichen wir das lieber raus. Das gilt ja heute nicht mehr. Oder du machst die zweite Variante und sagst, ja okay, also ich muss es ja ernst nehmen, das bedeutet jetzt heute tyrannisieren. Ja, dann tyrannisiere ich halt die Welt. Dann trampel ich halt auf allen drum rum, mein Recht gilt, ich bin Herrscher und los geht's. Beides völlige Fehlinterpretation der Bibel. Die Bibel will in ihrem Kontext verstanden werden. Meine Theologieprofessoren haben früher immer gesagt, Kontext ist King. Du musst es aus dem Kontext heraus verstehen. Und wenn du bei diesem Bibelvers einfach mal ein paar Verse zurückspulst, wirst du merken, du bist am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Der Sündenfall ist noch gar nicht passiert. Das heißt, jetzt stell dir mal vor, was Herrschaft bedeutet ohne Unterdrückung, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Böswilliges. Ohne irgendwie Wut zu haben, ohne es jemandem heimzahlen zu wollen, ohne all diese Dinge. Herrschaft bedeutet im biblischen Sinne eigentlich das Potenzial aus etwas hervorbringen, Potenzial entfalten. Das ist die göttliche Definition von Herrschaft. Es ist eine Verantwortung, die du hast in dem Moment, was anderes freizusetzen, andere Menschen freizusetzen um dich herum, das Potenzial der Erde freizusetzen. Genau das ist die Idee von diesem Herrschaftsauftrag. Und das merkst du auch, wenn du durch die Bibel durchschaust, dieser Auftrag zieht sich durch. Es gibt dieses Regenbogenbild hier. Ich liebe dieses Bild, das zeigt die ganzen Querverbindungen durch die Bibel hindurch. Das heißt, hier hast du das erste Buch Mose, hier hast du Offenbarung und dazwischen hast du ganz viele Querverbindungen, diese ganzen Regenbogenstriche. Und jedes einzelne dieser kleinen Striche hier unten, die Balken, sind einzelne Kapitel in der Bibel. Hier in der Mitte hast du Psalm 119, wo es um Gottes Wort geht. Und du merkst, hier zieht sich eine Linie von der Schöpfungsgeschichte durch die ganze Bibel hindurch. Du merkst es bei Noah zum Beispiel, da wird dieser Schöpfungsauftrag aufgegriffen und wird gesagt, hey, deine Berufung steht immer noch, geh und multipliziere dich. Aber die Herrschaft wird plötzlich rausgenommen. Dann geht es weiter und du merkst, bei Abraham wird aus diesem Auftrag, aus dieser Berufung zu sagen, ich multipliziere mich, wird plötzlich eine Verheißung, wo Gott sagt, hey, schau dir die Sterne am Himmel an, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und du merkst, da verändert sich was. Gott stellt sich dazu und dann sagt Gott, okay, ich kümmere mich selbst um den Herrscher und dann schickt er Jesus auf die Welt als König dieser Welt und er sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und dann geht Jesus in den Himmel und bevor er in den Himmel auffährt, gibt er uns den Missionsauftrag, eigentlich die Missionsberufung. Geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann sagt er, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Weißt du, Berufung ist nicht was, was du finden musst. Berufung ist nicht was, was du individuell anpinseln musst. Ja, ich habe die Berufung, nach Afrika zu gehen und Brunnen zu bauen. Es ist nicht deine Berufung. Deine Berufung startet hier und jetzt. Geh hin in alle Welt, mach die Menschen zu meinen Jüngern. Ganz easy. Geh jetzt los, dort, wo du jetzt gerade gesetzt bist, in deinem Garten, wo du drin stehst. Und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Und das merkst du, wenn du den Missionsauftrag vergleichst mit dem Auftrag in der Schöpfungsgeschichte. Du siehst, es geht in beiden Themen, in beiden Abschnitten darum, Gott wiederzuspiegeln. Paulus greift es dann auf und sagt, hey, lasst euch in Gottes, in das Ebenbild Jesu verwandeln oder Stellvertreter sein. Am Anfang geht es darum in der Schöpfungserzählung, dass wir Stellvertreter für Gott sein sollen und regieren sollen für ihn. Dann heißt es hier im Missionsauftrag, wir sollen seine Gegenwart in uns tragen und in die Welt reinbringen. Oder wenn wir weiterschauen, wir sollen Frucht hervorbringen. Am Anfang physisch, wir sollen Kinder hervorbringen. Und jetzt wird das Ganze aber auch geistlich. Wir sollen Jünger sein, die wieder Jünger hervorbringen. Oder Thema Multiplikation. Wir sollen uns vermehren. Und wir sollen uns hier vermehren, indem wir das, was wir in uns aufgenommen haben. Wir sind getauft worden, wir sind gelehrt worden. Und das dürfen wir weitergeben in die Welt. Oder weiter, wir sollen Eroberer sein. Am Anfang heißt es, wir sollen die Welt bevölkern. Und hier heißt es dann im Missionsauftrag, wir sollen den Raum einnehmen und sollen in alle Welt gehen und die Menschen zu Jesu Jünger machen. Und wir sollen verantwortlich sein für diese Welt, wir sollen Licht sein für diese Welt. Du merkst, ganz viele Parallelen, das ist genau dieses Regenbogenbild, es hängt alles miteinander zusammen. Und die Frage ist, wie sieht jetzt ganz konkret mein Auftrag sein aus? Weil, weißt du, wir denken ganz oft in diesem Ding vom vollzeitlichen Dienst. Also nur die Leute, die jetzt in der Kirche arbeiten oder in der Mission sind, das sind die Vollzeitler. Aber du bist im vollzeitlichen Dienst, sobald du die Entscheidung triffst, zu sagen, Jesus, ich gehorche dir in meinem Alltag. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Genau das, was Jesus gemacht hat. In dem Moment sind wir vollzeitliche Mitarbeiter im Reich Gottes. Und dazu sind wir alle berufen. Weil wir sind dazu berufen, Jünger zu sein, die Jünger machen. Wie sieht es jetzt ganz konkret aus? In 1. Mose 2, Vers 15 lesen wir, wie Gott uns einen genauen Auftrag gibt. Er sagt, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten. Also wir werden in den Garten reingepflanzt und dann sagt er, ihr sollt ihn bebauen und bewahren. Was heißt das jetzt? Also Gott setzt dich in deinen Garten. Und was heißt es jetzt zu bebauen und zu bewahren? Lass uns mal vergleichen mit 4. Mose, weil in 4. Mose ist voll spannend, da werden dieselben hebräischen Wörter gebraucht, aber in einem ganz anderen Sachverhalt. Da heißt es, du und deine Nachkommen jedoch, sagt Gott zu Aaron, seid für die priesterlichen Aufgaben und für den Dienst am Altar im Allerheiligsten zuständig. Die priesterlichen Aufgaben ist bewahren. Und der Dienst am Altar ist das Bebauen. Es sind genau dieselben hebräischen Wörter. Das wirst du niemals checken, wenn du das hier in Deutsch liest. Aber es sind dieselben hebräischen Wörter, die hier stehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, du in deinem Garten hast einen priesterlichen Auftrag. Das heißt, du bist gesetzt in deinem Garten und das ist der Ort, wo Gott dich hingesetzt hat. Das ist deine Schule, das ist deine Uni, das ist dein Team bei der Arbeit, das ist das Altenheim, wo du bist, das ist der auf dem Bau, wo du arbeitest, das ist genau der Ort, wo du gerade unterwegs bist, ganz egal, wo du gesetzt bist, in deinem Fitnessstudio, in deiner Tanzgruppe, ganz egal, wo du gesetzt bist, mit deinem Instagram-Kanal. Du bist gesetzt in deinem Garten, um zu bebauen und zu bewahren. Und jetzt lasst uns mal anschauen, was das bedeutet. Lasst uns mal ins erste Wort reinschauen, bebauen. Das hebräische Wort dahinter ist avad. Und avad bedeutet so viel wie dienen, arbeiten oder anbeten. Also du merkst, wie hier das Priesterliche und das Gärtnerische zusammenkommt. Und es bedeutet, dass wir Altäre bauen zur Ehre Gottes. Das bedeutet, dass wir Gottes Revier markieren. Das ist wie so ein Hund, der an den Baum pinkelt und es sein Revier markiert. Kennst du das? Und genau das sollen wir auch sein. Wir sollen wie Hunde sein und wir laufen um diesen Garten herum und wir markieren das Revier. Für Gott. Und das machen wir, indem wir Altäre bauen an unserem Arbeitsplatz für Gott. Und das kannst du machen, ganz egal, wo du unterwegs bist. Du kannst einfach anfangen und sagen, okay, ich will diesen Garten jetzt bebauen. Das heißt, ich werde erstmal den Boden locker machen. Und jetzt grabe ich diesen Boden auf. Und vielleicht ist deine Arbeit noch kein Ort, wo ein Altar steht, wo Gott angebetet wird. Aber du kannst anfangen, diesen Boden vorzubereiten. Zu sagen, Gott, ich gehe da jetzt hin und ich werde vor der Arbeit für meinen Arbeitsplatz beten und für meine Kollegen beten. Meine Kollegen sind die ersten Leute, die auf meiner Gebetsliste stehen. Und ich bete, keine Ahnung, für die ganzen Leute bei meiner Arbeit. Und ich bete für den Arbeitsplatz und ich spreche Segen über ihn aus. Ich spreche aus, dass du reinkommst, dass es ein Ort ist, wo Menschen dir begegnen werden. Wo die Türen weit offen stehen für deine Message, für dein Evangelium, für deine frohe Botschaft. Und all das kannst du anfangen, über deine Arbeit auszusprechen. Weißt du, was ich heute gemacht habe, bevor ich hier an meinen Arbeitsplatz gekommen bin? Ich hab mich gesalbt. Ich habe einfach Öl genommen und habe meine Stirn eingesalbt, weil ich gesagt habe, ich komme hierher nicht zum Predigen. Ich komme hierher, weil Gott mich gesetzt hat in diesen Garten, den er mir anvertraut hat, um hier Menschen zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden, weil das ist mein einziger Auftrag. Und wenn meine Worte dazu dienen können, dann bereite ich hier den Boden vor für Gott, weil Gott ist derjenige, der dann in unsere Herzen reinspricht. Und genau das ist dein Auftrag, egal wo du hingehst. Du kannst einfach den Boden geistig vorbereiten. Und das Zweite, was du machen kannst, ist dann zu sagen, okay, jetzt bewahre ich diesen Boden, jetzt bewahre ich diesen Garten. Weil genauso hat Gott es auch gemacht. Gott hat angefangen, zuerst, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reinschauen, in den ersten 3 Tagen hat Gott etwas geschaffen, hat einen Raum geschaffen für Gott. In den ersten 3 Tagen schafft er Tag und Nacht, schafft er den Himmel und das Meer und dann schafft er das Festland. Und dann, in den nächsten 3 Tagen passiert Folgendes, er befüllt das, was er vorher geschafft hat. Super spannend. Und am letzten Tag ruht er. Das ist der Sabbat. Aber Gott befüllt es göttlich, was er vorher geschaffen hat. Und genau das dürfen wir auch tun, wenn wir bewahren. Bewahren ist das hebräische Wort Shamar. Und Shamar heißt halten, bewahren, einfriedigen. Es heißt, Gottes Shalom, Gottes Frieden zu bewahren an diesem Ort, den er gemacht hat. Einfriedigen ist so ein altes Gärtnerwort. Aber ich erkläre es dir mal. Ich bin ja Gärtner heute. Einfriedigen bedeutet, ich setze einen Zaun um meinen Garten herum, um den Frieden Gottes an diesem Ort zu bewahren. Es bedeutet, dass dort Pflanzen wachsen können, weil ich einen Zaun herumstelle. Und genau das kannst du auch machen. Du kannst dich außen an den Garten stellen, kannst sagen, Teufel, du hast kein Anrecht, hier an diesen Arbeitsplatz zu kommen. Du hast kein Anrecht, hier reinzukommen und irgendwie Lästerei reinzubringen, irgendwie Eifersucht reinzubringen, all diese Themen, Ungeduld reinzubringen. Teufel, du hast kein Anrecht darauf, weil ich diesen Garten bewahre. Weil ich bin der Gärtner. Gott hat mich hier gesetzt und ich werde hier treu sein. Und genauso kannst du auch da drin einfach drin sein und sagen, ich sähe göttliche Samen. Weil Gott kann dir in dem Moment Aufträge geben und kann sagen, okay, Chris, du darfst jetzt heute einfach deinem Arbeitskollegen einen Kaffee ausgeben und zack, sähe ich einen Samen, einen göttlichen Samen. Und jetzt gibt er mir den Auftrag und sagt, okay, Chris, du darfst jetzt hier einfach deinem Chef sagen, was du gut an ihm findest, was du an ihm schätzt. Weil vielleicht hört er das den ganzen Tag lang nicht. Und dann, zack, säst du einen Samen. Und so kannst du auf ganz einfache Art und Weise einfach sagen, Gott, was hast du vor an meinem Arbeitsplatz? Was willst du heute tun? Deshalb verbringe ich morgens Zeit in Gottes Gegenwart, weil ich will das nicht verpassen, mir einen Auftrag abzuholen für Gott, was ich heute in meinem Garten tun darf. Und genau das kannst du auch machen, weil Berufung ist nicht so schwer. Berufung ist ganz einfach. Du bist gesetzt als Kind Gottes und als Kind Gottes darfst du Kinder Gottes hervorbringen. Du darfst Königskinder hervorbringen. Und das ist genau dein Auftrag, weil du bist in deiner Identität und aus deiner Identität heraus wächst deine Berufung. Und innerhalb deiner Berufung kannst du jetzt Aufträge von Gott wahrnehmen. Nicht umgekehrt. Oft fangen wir hier drin an und sagen, oh Gott, ich glaube, ich muss nach Afrika gehen. Das ist mein Auftrag. Und dann hängt alles an diesem einen Auftrag. Und was ist, wenn das mal nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn ich mich berufen fühle, Worshipper zu sein und plötzlich macht meine Stimme nicht mehr mit? Fällt dann meine Berufung komplett weg? Nee, meine Berufung bleibt immer gleich. Du und ich, wir haben dieselbe Berufung. Geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist unsere Berufung. Aber innerhalb dieser Berufung verteilt Gott Aufträge. Und die Frage ist, Johnny, wie finde ich denn jetzt meinen Auftrag ganz konkret in meinem Alltag für diese Berufung?
Yes, weil jetzt sind wir in diesen Garten reingesetzt. Ja, unsere Identität ist klar. Unsere Berufung ist klar, jetzt sind wir in dem Garten und sollen den bebauen und bewahren. Und die Frage ist aber immer noch offen, wie sieht es denn genau jetzt aus, oder? Wird es jetzt so ein englischer Garten, Rollrasen, irgendwelche Figuren in den Hecken? Wird es so ein Biotop, wo es keucht und fleucht? Was sind vielleicht die Werkzeuge, die mir gegeben sind? Was mache ich eigentlich mit denen und wie funktionieren die? Und das Coole ist, dass die Bibel darauf Antworten hat und die hat sogar ein Wort dafür. Dieses Wort heißt Kzone. Ich habe es euch mal mitgebracht und das heißt Vision. Das ist ein Bild für dein Leben. Und Gott hat uns ganz bestimmte Dinge gegeben, die zusammengefügt das hier ergeben. Zum Beispiel eine Vision, die du einfach hast. Da, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in deiner Familie, wo du einfach ein Bild davon hast, wo du sagst, hey, so könnte das aussehen. So mit meinem großen Gott, dieses Bild habe ich davon. Oder das nächste ist Grundwerte, die du einfach mitbringst. Ja? Vielleicht sind Dinge dir schon immer einfach wichtig gewesen. Schönheit vielleicht. Vielleicht Einfühlungsvermögen, dass man einander zuhört. Dann hast du Gaben bekommen. Ja? Manche können gut mit Zahlen, manche können gut reden, manche können gut für andere da sein. Was sind die Gaben, die dir gegeben sind? Dieser Kreis füllt sich immer mehr. Die Frage ist, was ist deine Geschichte? Ich glaube, dass es Ereignisse in unserer Biografie gibt, die nicht ohne einen bestimmten Grund irgendwie immer wieder auftauchen. Guck dir mal deine Geschichte an und schau mal, wo waren Ereignisse, bestimmte Situationen mit Menschen, bestimmte Umfelde, bestimmte Sachen, die irgendwie wie so eine rote Linie bilden. Oder das nächste ist Prophetie. Wo hattest du schon mal ein inneres Bild von Gott, was er dir gegeben hat? Oder im Traum was bekommen? Oder jemand anderes, der dir was zugesprochen hat? Ihr seht, dieser Kreis füllt sich. Auch biblische Aufträge. Ja, wir haben gehört, was es für Aufträge gibt. Und wenn du die Bibel liest, wo sind manchmal Momente, wo du merkst, hey, das spricht gerade ganz explizit zu mir. Und das nächste ist Not. Ihr Lieben, es gibt so viele Nöte in unserer Gesellschaft. So viele Dinge, die nicht gut laufen, wo unser Herz dran brechen kann. Und die Frage ist aber, wo zeigt Gott dir eine Not, der du begegnen kannst? Einer explizit, nicht überall irgendwo ein bisschen, sondern einer Not, der du begegnen sollst. Und die Chancen stehen sehr hoch, wenn du all das zusammennimmst, was wir gerade in diesem Kreis gesehen haben, mit deinem Kzone, dass da Gott dir einen ganz besonderen Auftrag gegeben hat. Die Frage ist jetzt, okay, super, habe ich da meinen besonderen Ort? Was mache ich bis dahin? Setze ich mich in die Ecke und schmoll, bis ich an meinen Traumjob komme, bis es endlich soweit ist, bis ich entdeckt werde? Oder was ist es? Ich bin jetzt Pastor in Passau und ich lieb's und ganz vieles von dem, was ich da machen darf, ist innerhalb von meinem Kzone, kommt da zusammen. Aber ich war nicht immer in dieser Rolle. Bevor ich in der Kirche angestellt wurde, habe ich mein Geld verdient im Krankenhaus. Und zwar als Aushilfe. Und während die gelernten Pflegekräfte gepflegt haben und ihren Job gemacht haben, habe ich halt das gemacht, was sonst keiner gemacht hat. Und es war vor allem Putzen. Und Putzen hat bedeutet, dass man hygienisch, sauber, nach Vorschrift alle möglichen Schränke, Ablageflächen, so ein Zeug wischt und macht. Und das macht man jeden Tag. Und ich kann euch eine Sache sagen, das fällt niemandem auf, ob man das gut macht oder nicht gut macht, weil es jeden Tag machen muss. Und daran, wie ich das geputzt habe, konnte ich aber sehen, hey, wo ist meine Identität gerade? Und ich konnte daran sehen, ob ich hier in meiner Berufung stehe oder nicht, wie meine Herzenshaltung ist. Weil wenn ich dahin bin, ja, 5.30 Uhr, Schränke putzen, und ich habe einfach nur gesagt, das ist halt ein Job, den ich mache, damit ich Geld verdiene, damit ich irgendwie meine Freizeit bestreiten kann, dann war die Schicht ätzend, dann hat es mir keinen Spaß gemacht, dann habe ich schlecht geputzt und ich war froh, als es vorbei war. Aber wenn ich auf die Arbeit hingefahren bin, meistens morgens mit dem Fahrrad im Dunkeln noch, und ich war mir bewusst, hey, ich bin ein Ebenbild Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich repräsentiere Jesus durch die Art, wie ich arbeite. Dann habe ich plötzlich gut gearbeitet, weil ich wusste, Menschen sehen dadurch Jesus. Dann hat es mir plötzlich Spaß gemacht, weil ich wusste, hey, Jesus sieht mich in dem und er ist mit mir in dem. Und dann war ich plötzlich kein Opfer in meiner Identität, weil meine Identität war nicht der, der Schränke putzt und Aushilfsjobs macht, sondern meine Identität war, ich bin ein Kind Gottes, egal was ich tue, und ich bin geliebt und gerettet und gewollt. Und ich weiß nicht, was es für dich heute ist, was aus dieser Predigt dich explizit anspricht. Vielleicht merkst du, du hast angefangen, Lügen zu glauben über deine Identität, über das, wer du bist. Hast festgemacht an deiner Arbeit oder Lügen geglaubt, dass du so, wie du geschaffen bist, mit deinem Körper, mit deinen Gaben, nicht gewollt und nicht perfekt gemacht bist. Dann will ich dir zusprechen, doch, das bist du. Du bist als Ebenbild geschaffen und du bist teuer erkauft von Jesus. Und vielleicht glaubst du auch die Lüge, dass es keinen Unterschied macht, was du machst, dass du dieser Welt nichts zu geben hast. Und ich will dir sagen, doch, dieses Kazon, du hast es. In deinem Garten hast du einen Auftrag, ganz bestimmt von Gott bekommen, den nur du ausfüllen kannst. Und vielleicht merkst du gerade auch, Mist, ich war nicht treu im Kleinen. Ich habe nicht in meiner Arbeit in den Bereichen, die keiner sieht, Jesus repräsentiert. Ich war ihm gegenüber nicht treu. Dann will ich dir zusprechen, dieses Kreuz von Jesus, wo er sich hingegeben hat für dich und für mich, es gilt heute für dich. Und du kannst heute umkehren und heute sagen, ja, ich nehme das neu an, wer ich bin und dass ich treu sein will im Kleinen, und diese Gnade hört nie auf. Und ich möchte mit euch gemeinsam ein Experiment machen. Ich lade dich ein, hier jetzt gerade mit mir gemeinsam aufzustehen, auch wenn du es später zu Hause anschaust oder von wo auch immer. Lass uns gemeinsam aufstehen und innerlich in diesen Garten gehen. Ich lade dich ein, wenn du mutig bist, die Augen zu schließen jetzt. Und Jesus, ich danke dir, dass jede Stimme, die nicht von dir ist, jetzt verstummt. Und stell dir jetzt vor deinem inneren Bild diesen Garten vor und geh da mal rein und lauf da mal durch und schau dich um. Schau, was du siehst. Und jetzt schau, ob du Jesus siehst. Schau, wo er ist. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, bei jedem Einzelnen im Garten gerade. Und blick auf diesen Jesus. Und schau, was er dir gerade zeigt. Welches Stück Garten er dir zeigt. Welche Not er dir zeigt. Oder einfach nur, wie liebevoll und annehmend er dich anblickt. Danke, Jesus, dass du uns das zusprichst in jedem Moment. Dass wir gewollt sind, gerettet, befähigt, berufen und mit einem Auftrag. Amen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist, und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen. Wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.